Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Adalbert Sinjawski. Hallo. Wie können MusikerInnen gerechter am Streaming beteiligt werden? Das ist eine Frage beim Reeperbahn-Festival in Hamburg und meine Frage an Musikerin Balbina, heute im Corso-Gespräch und eines unserer Themen. Zuvor treten vier Männer aus London auf unsere Bühne. Public Service Broadcasting, die kennt man für ihre stark konzeptionelle Musik. Das im Oktober erscheinende neue Album ist US-Flugpionierin Amelia Earhart gewidmet. Der Gesang im Song The Fun of It kommt von Andrea Casablanca vom Berliner Duo Girl. Corso, Kunst und Pop im Deutschlandfunk. Am Samstag ist Manga Day, der dritte Manga-Tag im deutschsprachigen Raum. Fans dieser aus Japan stammenden Comic-Kultur strömen dann in die beteiligten Comicläden, Buchhandlungen und Bibliotheken, um dort in kostenlosen Leseproben ausgewählter Neuerscheinungen zu blättern. Das Genre boomt und immer mehr Verlage spezialisieren sich darauf. Auch Lisa Heitzmann aus Lindlar im Bergischen Land mit ihrem Verlag Manlin veröffentlicht sie Comicgeschichten aus China, sogenannte Manhua. Ich wollte von ihr wissen, was unterscheidet den Manhua vom japanischen Manga?
Wir haben uns jetzt auf die Webtoons spezialisiert, das heißt, die sind in Vollfarbe. Zu den japanischen ist natürlich jetzt der Unterschied da, dass die japanischen eigentlich immer schwarz-weiß sind. Es gibt aber auch chinesische Werke, die sind ebenfalls schwarz-weiß.
Man sieht auf den Buchcovern fliegende Drachen, Heldinnen mit großen Augen, die Schwerter schwingen oder auch verliebte Jungs. Welche Themen sind denn charakteristisch für Manhua?
zum Beispiel Alltagssituationen. Es gibt aber auch Geschichten, die sind sehr vom Taoismus mit beeinflusst worden. Das heißt, es kommt ganz viel Mythologie drin vor und es geht um Wiedergeburt und es geht darum, dass man ein wohlwollendes Leben leben sollte. Aber es gibt auch die ganz typischen Schwarz-Weiß-Action-Titel, wo man wirklich gar nicht unterscheiden könnte, ist das jetzt Japan oder ist das jetzt China?
Warum braucht denn China denn so seine eigenen Titel?
Tatsächlich macht China das schon sehr, sehr lange. Und China hat eigentlich nur gemerkt, oh, okay, unsere Künstler arbeiten für japanische Studios, gerade auch was Animation betrifft. Warum machen wir es eigentlich nicht einfach selbst? Ja, und das haben sie gemacht. Und ich habe das damals entdeckt und war total fasziniert und auch total beeindruckt und habe dann mit meinem Kollegen Sihan, er selbst auch Chinese, deswegen passt unsere Kombi ganz gut. Wir beide hatten dann gemerkt, dass es in Deutschland keinen einzigen Verlag gibt, der sich auf chinesische Manga fokussiert. Und dementsprechend hatten wir dann den Entschluss gefasst, dass wir es einfach selbst machen.
Ich habe mich durch Ihren Katalog geklickt. Da stand hin und wieder gerne eine Warnung vor den Inhalten. Stichwort Sex, Gewalt, Rauschgift. Manche Titel sind ab 16 oder 18 Jahren empfohlen. Wie düster ist diese Manhua-Welt?
Also das kommt ganz darauf an. Ich würde schon sagen, dass wir eher Richtung Erwachsene abzielen. Also wir haben zum Beispiel auch super süße Hexentitel. Es geht aber auch darum, dass wir Sachen nehmen, die jetzt nicht besonders Mainstream sind. Also gerade was China angeht, wir wissen ja alle, China zensiert wahnsinnig stark. Wir haben aber in Deutschland den Vorteil, dadurch, dass wir den direkten Kontakt zum Künstler haben, dass wir sagen, hey, möchtest du uns deine unzensierten Sachen geben? Und natürlich freuen sich die Künstler unfassbar. Und gerade aufgrund dessen, wenn ein Künstler in China sitzt und er ist eingeschränkt worden oder er ist beschränkt worden, muss er irgendwie einen Weg finden, seine Meinung so zu äußern, sodass es eben nicht beschränkt wird. Und das sieht man dann in den Manhua-Titeln. Als Beispiel hätten wir zum Beispiel Ihr letztes Mal. Darum geht es um das größte Gefängnis der Stadt. Und natürlich kann man sich hier denken, dass damit China gemeint ist. Und leider gibt es aktuell immer noch die Todesstrafe und dieser Künstler hat Todesfälle, die er ein bisschen merkwürdig fand oder auch die Umstände in diesem Manga dargestellt. Und wenn man das im Hinterkopf hat und durch diesen Titel blättert, muss man ab und zu schon etwas schlucken. Und genau solche Sachen wollen wir eben nach Deutschland bringen oder haben es jetzt eben auch gemacht.
Aber müssen diese Künstlerinnen und Künstler, die im Ausland, ja, unzensiert publizieren, aber doch in China leben. Müssen die da keine Sanktionen befürchten?
Also wir müssen sogar im Vertrag bestätigen, dass kein Buch nach China kommt. Und solange dieses Buch nicht in China landet, gibt es auch keine Probleme. Aber das muss auch wirklich, wir müssen das den Künstlern auch wirklich schriftlich bestätigen. Und das machen wir auch, dass es da absolut keine Probleme gibt, dass dieses Buch niemals die Landesgrenze überschreiten darf.
Comics aus Asien sind das am schnellsten wachsende Segment des deutschen Buchmarkts. 2 von 3 verkauften Comics in Deutschland sind inzwischen Manga. Wie beteiligen Sie sich denn am Manga Day jetzt am Samstag?
Wir sind mit einem Titel aus Taiwan vertreten, mit einem Schwarz-Weiß-Titel. Und der hat sogar japanische Leserichtung. Wir hatten da so ein bisschen die Hoffnung, dass man den Leuten damit die Angst nehmen kann.
Also quasi von hinten nach vorne, wenn man es so sagen kann, ja?
Genau, weil die chinesischen Sachen werden eigentlich wie ganz normale Comics gelesen, wie jetzt zum Beispiel aus Amerika. Und das ist für den, normalen Manga-Leser etwas abschreckend. Und wir wollten aber die Angst so ein kleines bisschen nehmen und dachten, wir mogeln uns dann mit dem schönen Boys Love-Titel aus Taiwan mit rein.
Lisa Heitzmann, in ihrem Verlag Manlin vertreibt sie Manga aus China, sogenannte Manhua. Und damit nimmt sie teil am Manga Day am Samstag. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Vielen, vielen Dank.
Chasing Low Vibrations, der Song vom vierten Album der US-Band Foster the People. Im Oktober sind sie bei uns im Kino zu sehen, Joaquin Phoenix und Lady Gaga im zweiten Teil über den Batman-Bösewicht Joker. An diesem Freitag startet eine Serie, die ebenfalls aus dem Batman-DC-Universum kommt, über einen anderen bekannten Schurken, den Pinguin, gespielt von Colin Farrell. Julian Ignatowitsch hat die ersten 5 Folgen von The Penguin gesehen und diese Warnung gehört.
We interrupt election coverage now for some breaking news. We are getting unconfirmed reports about a series of explosions along the city's seawall.
Gotham City brennt. Mal wieder. Nach dem Tod des Gangsterbosses Carmine Falcone wird die unheilvolle Batman-Stadt von mehreren Anschlägen heimgesucht. Die Bürger sind verängstigt. Die Unterwelt sucht einen neuen Boss. Ihn hat eigentlich keiner auf dem Plan, den hinkenden, alternden Kleinganoven Oswald Oz Cobblepot. Wegen seines Ganges verspottet als Pinguin.
You wanna shout again? You wanna fucking shout again? You mess with the wrong fucking guy on the wrong fucking night.
Doch genau als der wird er sich bald einen Namen machen und zum gefürchtetsten Mann in Gotham City aufsteigen. Die Serie erzählt von diesem Aufstieg. Skrupellos, intrigant, eiskalt spielt der Pinguin alle gegeneinander aus, die ihn einst verspottet und erniedrigt haben. Eine doppelte Verwandlung, denn auch Schauspieler Colin Farrell ist unter den Schichten von Make-up, Maske und Fettsuit nicht mehr zu erkennen. Seine Stimme, sein Akzent bis zur Unkenntlichkeit verändert. Genau das macht die Hauptfigur attraktiv. Sie ist auf diese Weise ein fast unbeschriebenes Blatt. Nicht ganz, denn Batman-Fans kennen Colin Farrell als Pinguin bereits aus dem Film The Batman von 2022. Ähnlich düster, dystopisch und ästhetisch wie inhaltlich anspruchsvoll ist auch die Serie, produziert von Batman-Regisseur Matt Reeves. Sie erinnert zum einen an Godfather-gleiche Mafia-Epen, zum anderen an den tiefgründigen Bösewicht-Film über den Joker, der als Gegenwartsanalyse und Charakterstudie überzeugte.
Can you imagine to be remembered like that?
So lernen wir also auch den Pinguin näher kennen, als brutalen Klassenkämpfer, als impulsiven Zyniker, als berechnenden Opportunisten mit Mutterkomplex.
I'm trying to take care of you.
Stop.
I can't risk it. I can't risk you. I'm all you got. If something happened to me.
Stop talking.
Darüber hinaus zeigt die neue Serie The Penguin, wieso die Batman-Stoffe aus dem DC-Universum so beliebt wie beliebig variierbar sind. Batman kommt in dieser Serie gar nicht vor, aber das macht nichts. Im Gegenteil, wir fühlen uns in Gotham City irgendwie gleich zu Hause, können uns dann aber darauf freuen, zahlreiche dunkle Gassen, schäbige Clubs und verschrobene Gestalten neu zu entdecken. Das macht den Reiz aus. Dazu natürlich die Hoffnung, dass vielleicht noch der ein oder andere Bekannte ums Eck kommt für einen Whisky an der Bar. Die Batman-Welt ist nach wie vor das massentauglichste, weil vielleicht lebensnahste DC-Setting. Batman, der Klassiker unter den Superhelden. Und das zeigt sich auch am Box-Office bzw. am Home-Box-Office, wofür der produzierende Sender HBO steht. Alle Batman-Filme seit 1989 haben mindestens das Doppelte ihrer Produktionskosten eingespielt. Der erfolgreichste Dark Knight von 2008 sogar das Fünffache. Es lohnt sich also. Und das meistens auch für die Zuschauer. Denn trotz Quantität der Batman-Produktionen leidet die Qualität nicht. Hier sind die richtigen Leute an den richtigen Stellen am Werk. Schlechtes war eigentlich nie dabei. Extrem Gutes dafür umso häufiger. Wie auch jetzt wieder bei The Penguin.
Und zwar ab Freitag bei Sky. Fröhliche Töne aus der Musikbranche. Mit knapp 18 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr haben Plattenfirmen, Konzertveranstalter und Tonstudios zusammen so viel eingenommen wie schon lange nicht mehr. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, die im Rahmen des Reeperbahn-Festivals vorgestellt wurde. Aber was bei den KünstlerInnen davon ankommt, das ist eine andere Frage. Speziell das Streaming steht in der Kritik, zu wenig für die Musikerinnen und Musiker abzuwerfen. Fairplay im Musikstreaming, so lautet eine Diskussionsrunde bei dem Festival in Hamburg, das derzeit in der Hansestadt läuft. Auf dem Podium morgen wird die polnisch-deutsche Musikerin Balbina sitzen, die sich für mehr Fairness bei der Vergütung einsetzt. Vor der Sendung habe ich Balbina gefragt, als Sie auf Ihre letzte Abrechnung der Streaming-Einnahmen von Spotify geblickt haben, was ging Ihnen durch den Kopf?
Also zuallererst, ich schaue da nicht so oft drauf, weil da nicht so viel passiert im Sinne von, dass es mich interessieren würde. Dementsprechend kann man daraus schließen, dass Abrechnungen von Streaming-Diensten in meinem Leben nicht eine wirklich große Rolle spielen, weil sie ja sehr geringfügig sind.
Und wenn Balbina Konzerte spielt, häufig ja auch mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg, nimmt sie damit mehr ein als von den knapp 10.000 Menschen, die pro Monat bei Spotify ihre Musik hören?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Live-Segment ist auch das, wo man sich als Musiker wirklich sein tägliches Brot verdienen kann und dann gleichzeitig auch dafür sorgen muss, dass man die Platten, die man produziert, auch refinanziert. Also das ist heutzutage so, dass das Live-Geschäft sozusagen beide Bereiche finanzieren muss. Früher war das so, da hat man CDs produziert oder Tonträger produziert und die hat man über die Verkäufe refinanziert. Heutzutage funktioniert das nicht mehr, weil die Menge an Menschen, die bei Streamingdiensten wirklich nachhaltig monetarisieren können und ihre Werke refinanzieren können, ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz ist.
Spotify sagt, es behalte ein Drittel der Einnahmen. Der Rest gehe an die Rechteinhaber der Musik. Aber die sind ja häufig die großen Musikkonzerne, also Universal, Sony, Warner. Liegt der Ball also bei den drei Labeln, für Gerechtigkeit zu sorgen?
Ich glaube, der Ball liegt bei allen Stakeholdern, weil das ein Zusammenspiel ist. Also zum einen gibt es einen Katalog. Der Katalog ist sozusagen das, was die MusikerInnen erstellen, die Musik. Dann gibt es die Labels, die diesen Katalog arbeiten und an die Streamingdienste verkaufen. Und die Streamingdienste arbeiten mit diesem Katalog. Und da gibt es eben zwei Problemstellungen. Zum einen mal diese Verteilung, die Sie ansprechen. Da kann man in Frage stellen, ist das jetzt gerecht, ist das jetzt nicht gerecht? Müssen KünstlerInnen allgemein mehr Geld verdienen? Zum anderen ist es aber auch so, dass mal abgesehen von dieser Binnenverteilung ist auch noch eine zweite Problematik gibt, die noch viel ausschlaggebender ist, und zwar die Verteilungsmechanik. Es geht im Streaming nämlich nicht darum, ob etwas gehört wird, sondern nur, wie häufig das gehört wird. Das bedeutet, dass wenn Menschen, also da spreche ich auch die VerbraucherInnen an, dass wenn man einen Streaming-Account hat, für den man 10 Euro im Monat bezahlt, dann heißt es nicht automatisch, dass von die 2 Euro, die von den 10 Euro an KünstlerInnen ausgeschüttet werden, bei den Künstlern landen, die man selber gehört hat. Man müsste diese Künstler inflationär sehr, sehr häufig hören, damit die überhaupt was davon abhaben. Das wiederum bedeutet, dass zum Beispiel Musikrichtungen wie Jazz oder auch wie Klassik oder wie meine Musikrichtung stark benachteiligt sind, weil man diese Musik nicht repetitiv hört, sondern sich vielleicht einmal die Woche anhört. Und da geht das Problem schon los.
Ja, wie kann denn ein gerechteres und transparenteres Musikstreaming aussehen, wenn Sie das nochmal auf den Punkt bringen?
Also der erste Schritt zu einem gerechteren und transparenteren System wäre es schon einmal, wenn die Lieder, die man mit seinem persönlichen Account hört, auch genau das Geld bekämen, das man für den Streaming-Account ausgibt. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel 10 Euro ausgeben für Streaming, dass die 2 Euro, die Sie ausgeben, nur ausschließlich an die KünstlerInnen verteilt würden, die Sie auch gehört haben, dann wäre uns allen schon sehr geholfen tatsächlich. Wenn Sie 10 Euro für Ihren Streaming-Account ausgeben, dann werden diese 2 Euro, die an KünstlerInnen ausgeschüttet werden, nicht unbedingt an die KünstlerInnen ausgeschüttet, die Sie gehört haben, sondern nur die KünstlerInnen, die ganz, ganz weit oben ganz, ganz, ganz viel gehört werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass von Ihren 2 Euro 1,98 Euro an Taylor Swift gehen, obwohl Sie die noch nie gehört haben.
Ja, Ihr Musikkatalog, Balbina, und die neueste Single, Das Gefühl ist tot, Die sind dennoch auf Spotify. Ihr Freund und Musikkollege Herbert Grönemeyer, aber auch die Toten Hosen und die Ärzte haben jahrelang Spotify boykottiert und sind dann doch eingelenkt. Ihre Musik ist auf der Plattform zu finden. Warum beugen sich so einflussreiche MusikerInnen dem Druck?
Streaming ist ganz klar eine neue Mechanik, um Musik zu konsumieren. Und Streaming hat sich durchgesetzt. Und im Grunde hat Streaming sehr, sehr viele Vorteile, die man nicht vergessen kann. Man hat einen Zugriff auf einen weltweiten Katalog. Man kann neue KünstlerInnen entdecken. Man kann auf die Musik zugreifen, ohne dass man kiloweise Platten in den Urlaub mitnehmen muss. Das ist schon eine Systemoptimierung. Und es macht auch Sinn, auf diesen Streaming-Plattformen drauf zu sein. Das Problem ist eher, wie diese Streaming-Plattformen einfach ihre Gelder verteilen, wie welche Nachhaltigkeits- und ökologischen Konzepte sie mit einfließen lassen. Das sind alles Fragestellungen, die sind lösbar und die versucht man halt anzugehen und da in die Kritik zu gehen, weil eigentlich ist dieses System Streaming ein gutes System. Und das ist auch das System der Zukunft, dass es sich zu erhalten lohnt.
Aber wie groß ist die Macht der KünstlerInnen in diesem Kampf, wenn solche Größen, sag ich mal, einknicken?
Ich würde sagen, dass die Künstlerschaft sich da so ein bisschen emanzipiert, dass man sich organisiert. Es hat sich ja auch innerhalb der letzten Jahre die Akademie für populäre Musik zum Beispiel gegründet, die mit ihrem Forum Polyton immer mal wieder Akzente in diesen Diskurs setzt.
Sie sind da Gründungsmitglied, ne?
Richtig, ich bin Gründungsmitglied. Und dafür gibt es jetzt schon Räume, wo man halt einfach sagt, hey, lasst uns doch mal an einen Tisch setzen und schauen, wie der Status quo gerade aussieht. Und zwar auf Augenhöhe. Also nicht zu sagen, das ist alles blöd und wir finden das alles doof und so nicht, sondern zu sagen, nein, wir möchten uns jetzt an einen Tisch setzen und sagen, das sind unsere Probleme damit, können wir diese Systeme nicht optimieren. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der länger geht als über 1-2 Jahre, sondern wir müssen uns dessen bewusst werden, dass die Musikschaffenden wirklich ein großer Stakeholder in dieser Industrie sind, weil sie ja die Inhalte für die Kataloge bereitstellen. Und ich glaube, da findet schon langsames Umdenken statt. Und man sieht ja auch beim Reeperbahn-Festival gerade, dass zu diesen Panels auch sehr oft KünstlerInnen geladen werden.
Auf 3 Podien ist Balbina beim Reeperbahn-Festival in Hamburg am Donnerstag und Freitag, unter anderem eben zum Thema Fairplay im Musikstreaming. Balbina, danke.
Danke auch, dass ich da sein durfte.
Und wann Balbinas lange angekündigtes neues Album nun jetzt aber echt kommen soll, hören Sie in der Langfassung des Gesprächs im Podcast und in der Deutschlandfunk-App. Alte Namen, neue Show. Was Stefan Raabs Comeback über die Formatentwicklung sagt, hören Sie gleich bei Medias Res und Sebastian Wellendorf. Soweit Corso Kunst und Pop mit Adalbert Zinjawski. Danke fürs Zuhören.